Ja, ich freue mich heute mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu feiern und das Wort Gottes mit euch zu teilen. Ich sollte eigentlich 2 Wochen später predigen, aber Robert rief mich Anfang der Woche an und fragte mich, ob wir nicht tauschen können. Ich bin aber schon seit einigen Wochen so gedanklich damit unterwegs und wusste, dass das meine letzte Predigt ist vor der Ausreise. Ich hoffe nicht die letzte überhaupt, sondern wir werden wiederkommen, so der Herr will und wir leben und sicher auch die Gelegenheit haben, auch weiterhin miteinander auch das Wort Gottes, auf das Wort Gottes zu hören. Aber so bat ich denn darum, dann nicht die Galaterpredigt, sondern das, womit ich eigentlich gedanklich schon beschäftigt war. Wir Prediger, wir neigen ja dazu, immer zu sagen, das, was wir gerade predigen, das Allerwichtigste ist. Ja? Und so geht es mir eigentlich jedes Mal gefühlt. Und heute habe ich mich auch besonders, ich habe mir Gedanken gemacht und im Gebet die Zeit verbracht, was ist das, was ich nochmal sagen möchte? Was ist wichtig für uns alle, für mich und für uns? Natürlich ist das auch etwas, was mir persönlich wichtig ist, ja. Aber ich glaube auch mir ist das wichtig, auch für uns als Gemeinde, uns daran zu erinnern. Es ist nichts Neues, ja. Es ist das, was die Bibel uns sagt. Und deswegen habe ich die Predigt so überschrieben: Gott sendet, segnet und macht zum Segen, ja. Also er segnet uns und will, dass wir zum Segen sind. Das sehen wir bei Abraham, die Berufung Abrahams. Wenn wir aber noch mal ein bisschen zurückgehen, bevor die ersten Christen in Antiochia Christen genannt wurden, so lesen wir in Apostelgeschichte, bevor sie als Christen genannt wurden, übrigens war das damals ein Schimpfname, ja, die Sekten wurden als Christen genannt. Ja. Hießen sie die Menschen auf dem Weg, so nannte man die Christen. Auf einem neuen Weg. In der Apostelgeschichte, ich habe jetzt tatsächlich nachgeschlagen, mir ist das vorher gar nicht so stark ins Auge gefallen, aber jetzt, es gibt mehrere Stellen in der Apostelgeschichte, wo dann die Rede ist von denen, die auf dem neuen Weg sind, ja? Die eine neue Bewegung haben. Ja? Also Christsein hat, es ist nichts Statisches, nichts, was irgendwie fest ist, fest an einer Stelle ist, sondern es ist etwas in der Bewegung. Ja? Und wir sprechen ja auch von Nachfolgern Jesu. Und ich dachte so darüber nach, wir kennen zum Beispiel Vorsitzende. In Vereinen gibt es einen ersten Vorsitzenden, einen Stellvertretenden. Ja? Da ist dieses Sitzen irgendwie drin im Wort. Oder wir kennen einen Lehrstuhl zu besitzen, ja? Also einen Stuhl zu haben. Es ist auch nicht, spricht auch nicht von Bewegung, von Dynamik, sondern so kann auch manchmal schon die Sprache etwas deutlich machen, was Gott eigentlich sagen will. Und in der Bibel ist es voll, dass wir auf dem Weg sind. Ja? Zeige mir den Weg, betet schon David in den Psalmen. Ja? Und so weiter und so fort. Dieser ganze Weg beginnt mit einem gewissen Auftrag. Mission sagen wir dazu. Mission, das lateinische Wort heißt Missio und bedeutet Sendung und Auftrag oder Auftrag. Ja. Unser Gott, und das ist das, was wir sagen können, unser Gott ist ein sendender Gott. Er ist der Ursprung. Er sandte seinen Sohn. Gott sendet seinen Sohn. Mission, also Sendung, Auftrag, ist das Herzensanliegen Gottes. Und deshalb sandte er nicht einfach einen Knecht, ja nicht einfach einen Boten, auch nicht einen Engel, sondern er sandte seinen Sohn, Jesus Christus. Und Jesus war derjenige, der sich senden ließ. Und wir sind seine Nachfolger. Das macht deutlich, wie wichtig ihm Mission ist. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er will, dass allen Menschen geholfen wird, dass alle Menschen gerettet werden. Die Bibel ist ein flammender Appell zur Mission. Schon auf den ersten Blättern der Bibel lesen wir darüber. Und Abraham, von dem ich heute reden will, Zu ihm wird gesagt, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will, und du sollst ein Segen sein. Gott sandte Mose, er sandte Jesaja, er sandte Jona und viele, viele andere. Gott ist ein sendender Gott. Christen ist ein Volk auf dem Weg. Das müssen wir festhalten. Und darum soll es heute auch gehen. Auch uns hat er gesandt. Jesus sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Gesandte Gottes. Was ich aber, ich sehe jetzt schon bei euch rattern. Und wahrscheinlich denken wir jetzt, aha, jetzt will er uns sagen, dass wir alle irgendwo in die Mission gehen sollen. Alle irgendwo ins Ausland. Nein, das ist nicht das, was ich sage. Mission bedeutet nicht nur, ins Ausland zu gehen. Es bedeutet auch nicht zwangsweise, nicht unbedingt umziehen zu müssen. Ich weiß, viele scheuen sich davor. Sondern es kann genauso, Mission kann genauso ein unscheinbarer Dienst am Nächsten sein. Vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deiner Nachbarschaft, vielleicht in deiner Gemeinde, da hier in der Gemeinde, dass Gott dir einen Auftrag gibt. Und du weißt, das ist ein heiliger Auftrag. Gott hat dich dazu abgesondert, ausgesondert, auserwählt, diesen Dienst zu tun. Das ist Mission. Mission offensichtlich nur in den seltensten Fällen geht es wirklich cross-kulturell, also in andere Kulturen und in andere Länder. Natürlich haben wir in Deutschland auch viele Möglichkeiten, auch andere Nationen zu erreichen. Und diesen Auftrag haben wir. Aber es gibt sogar den Auftrag, ohne Worte ein Zeugnis von Jesus zu sein. Wir kennen das, ja. Auch das, davon berichtet uns die Bibel. Die Frage ist nicht, ob Gott dich in die Mission berufen hat, sondern wo und wie du Teil der Mission Gottes sein kannst. Was hat Gott gemeint? Gott wird uns nicht niemals zu irgendetwas manipulieren oder zwingen. Die entscheidende Sache wird sein, ob du offen und willig und gehorsam sein willst, ob du Gott vertrauen willst. Gott will uns alle in seinem Reich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen, Gott will mich gebrauchen. Möge diese Predigt dazu dienen, dass jeder von uns erkennt, wo und wie Gott dich gebrauchen will. Das ist mein Gebet und mein Anliegen. Die wichtigste Frage in unserem Leben ist, bin ich dem Ruf Gottes gefolgt? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich würde mal sagen, das ist der wichtigste Ruf. So oder so ähnlich in der Bibel formuliert. Als allererstes ist dieser Ruf zu Jesus. Ja. Jesus ist für dich und für mich gestorben am Kreuz auf Golgatha. Und er will dich erretten. Er will dir das ewige Leben schenken. Und heute auch gilt dieser Ruf. Wenn du da bist und das noch nicht für dich in Anspruch genommen hast, dann lade ich heute an Christi Stadt. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist das A und O. Das ist das Allerwichtigste. Dieser neue Weg, in dem, dass ich mich auf diese Einladung einlasse und das für mich in Anspruch nehme, betrete ich einen neuen Weg. Und dieser neue Weg, das heißt, das neue Leben beginnt mit dieser Bekehrung, mit dieser Entscheidung, dass ich das, was Jesus für mich getan hat, annehme. Wir Christen leben manchmal so, als wäre das Ziel erreicht, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir getauft sind und Teil der Gemeinde geworden sind. Und dann lehnen wir uns zurück und denken, ja, jetzt habe ich alles getan. Nein, das ist lediglich der Anfang. Das ist der Anfang. Und jetzt erst beginnt der neue Weg. Jetzt beginnt das neue Leben. Die Frage ist, was ist meine Aufgabe? Was ist meine Mission? Was ist meine Lebensaufgabe? Wo will Gott mich haben? Nachdem die wichtigste Frage nach unserer Zugehörigkeit und die Frage der Ewigkeit geklärt ist, kommt, ich würde das mal so sagen, die zweitwichtigste Frage auf. Wofür bin ich geschaffen und gerettet worden? Die Frage der Berufung im eigenen Leben ist oft eine sehr spannende Frage. Meine Erfahrung ist die, sie entwickelt sich ein Leben lang. Es ist ein lebenslanger Prozess. Das, was ich jetzt tue, ist immer eine Vorbereitung auf das, was Gott morgen für mich vorbereitet hat, was er von mir erwartet. Die Frage der Berufung hat letztlich auch etwas mit sinnerfülltem und glücklichem Leben zu tun. Wenn wir das tun, wozu wir bestimmt worden sind, wozu wir errettet worden sind, dann gibt uns das Sinn und Erfüllung. Die Person Abrahams ist jedem von uns bekannt. Welche Bedeutung hat der alttestamentliche Patriarch Abraham für uns als neutestamentliche Gläubigen? Das ist die Frage, dieser Frage will ich nachgehen. Oder noch genauer, wie handelt Gott mit Abraham und was lernen wir daraus über Gottes Handeln an uns als heutige Gläubige? Denn eines müssen wir uns klar machen. Es geht bei all den alttestamentlichen Geschichten nicht um die Menschen, sondern darum, wie Gott an uns und wie Gott mit diesen, mit diesen Menschen handelt und was Gott uns damit sagen will. Und indem wir das Handeln Gottes in Abraham verstehen und richtig einordnen, schärfen wir auch unseren Blick dafür, wie wir heute mit Gott leben können. In 1. Mose Kapitel 12, Verse 1 bis 3 ist der Predigttext für heute. Ich lese ihn. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In der Berufung und in den weiteren Geschichte Abrahams wird deutlich, dass die Errettung und damit die Verwirklichung des Bundes keine Frage von Tradition, Abstammung oder menschlichen Werken ist, sondern einzig und allein Sache der Gnade. Wir lesen hier kein Weil, dass Gott ihn beruft, weil er irgendwas aufzuweisen hat. Und wir lesen auch nicht, wenn du das und das tust, sondern es ist Gnade. Gott gibt Abraham einen Gnadenbund. Dies also ist der Zweck der Berufung Abrahams. Abraham hatte nicht von sich aus diese Idee, Ur zu verlassen. Es war nicht sein Gewissen und auch nicht eine innere Stimme, nicht ein religiöses Gefühl, das ihn zu diesem sehr weitreichenden Schritt veranlasste, sondern ein definitiver Ruf Gottes. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, haben wir in Vers 1 gelesen. Und da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, in Vers 4 lesen wir das. Gott verfolgte mit dieser Berufung, wie eben gesehen, einen Zweck. Und dieser Zweck ist, Gott wollte segnen, Gott wollte retten. Und das war ein Gnadenbund. Kommen wir zum zweiten Teil, dem Inhalt der Berufung. Nachdem wir den Zweck uns angeschaut haben, diese Berufung, wie sie in den Versen 1 bis 3 unseres Textes formuliert wird, setzt sich aus drei Teilen zusammen. Erstens hörte Abraham den Befehl: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Vers 1. Abraham wird aufgefordert, sich räumlich von seinem Vaterhaus und von seinem Vaterland zu trennen. Warum soll er das tun? Diese Trennung spiegelt eine geistliche Wahrheit wider. Gott ruft sein Volk aus der Menschheit heraus. Er ruft sie aus der Finsternis, aus der Sünde, aus dem Tod heraus. So war es damals und so ist es auch heute. Darum erinnert uns der Apostel Petrus daran, wie wir das schon zu Beginn aus dem ersten Petrusbrief gehört haben: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadet wart, nun aber begnadet seid. Das ist vielleicht diese Bedeutung von dem, dass er sein Vaterland und sein Vaterhaus verlassen hatte. Gott beruft uns, Gott heiligt uns, was der Wortbedeutung nach nichts anderes heißt, als dass er uns für sich absondert. Das wird uns in der Person Abrahams, der seine Heimat verlassen soll, sichtbar vor Augen gestellt. Der zweite Teil dieser Berufung Abrahams ist ebenfalls ein Befehl. Geh hinaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Das Interessante an diesem Befehl ist die Undeutlichkeit. Es wird nicht gesagt, wohin er gehen soll. Gott wird ihm das Land zeigen, später. So, er soll schon mal losgehen. Das Ziel kennt er nicht, aber trotzdem, er geht. Können wir das als einen blinden Glauben bezeichnen? In gewisser Weise ja. Denn Abraham war menschlich gesprochen blind in Bezug auf das konkrete Ziel seiner Reise. Er wusste nicht, wo er hingehen soll. Aber doch war es kein blinder Glaube, denn Glaube ist niemals blind. Der Glaube sieht das Unsichtbare. Er vertraut auf die Dinge, die man nicht sieht, und richtet sich daran aus. So hat auch Abraham das Unsichtbare gesehen, nämlich das Land, das ich dir zeigen werde, das ich dir zeigen will. Das war das Ziel und das war nicht blind. Er sah das. Das war das Ziel. Das war das Vertrauens-, das Glaubensziel. Das war Abrahams sehr konkretes Ziel, das Land, das Gott ihm zeigen wird. Er erkannte sein künftiges Vaterland noch nicht in der sichtbaren Wirklichkeit, aber im Glauben an Gottes Wort hat er das sehr klar und sehr deutlich gesehen. Darum wird in Hebräer 11, Vers 8 von ihm bezeugt, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Der dritte Teil der Berufung und zugleich der längste und wichtigste Teil besteht aus einer Reihe von Verheißungen. Schauen wir uns diese im Einzelnen an. Erste Verheißung: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Vers 2. Erstens sollte Abraham viele natürliche Nachkommen haben. Dass wir von einem großen Volk lesen, und das zielt zweifellos auf das Volk Gottes im Alten Bund, also auf Israel ab. Dieses sollte ein großes Volk sein, und zwar nicht nur in Zahlen, sondern auch hinsichtlich seiner Bedeutung als irdischer Träger der Bundesverheißungen. Doch auch das Volk Israel ist nicht die endgültige Erfüllung dieser Verheißung, sondern die findet sich drittens in Jesus Christus und in seiner Gemeinde als dem einen Volk Gottes aus Juden und Heiden. Christus ist der wunderbare Grundstein des Volkes Gottes. Und das wird dem Abraham hier verheißen. Das ist das, was wir auch gerade im Galaterbrief jetzt durchgenommen haben und durchnehmen. Das hat Gott da schon dem Abraham verheißen. Durch ihn sollen alle Nationen gesegnet werden. Und das ist durch Christus geschehen. Die zweite Verheißung, ich will dich segnen, in dem hebräischen Wort für segnen steckt die Bedeutung herabbeugen. Die Aussage ist also, dass Gott sich in Gnade zu Abraham herabbeugen wird. Der große Gott kommt in seiner Gnade zu dem kleinen Menschen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und auch dieser Segen hat mehrere zeitliche Dimensionen. Er betrifft zunächst Abraham selbst, aber ebenso seine Kinder, gemäß der Verheißung, also Isaak, später Jakob oder Israel, und mündet dann ebenfalls in Christus, durch den er zum ganzen Volk Gottes, auch zu den Heiden durchdringt, also auch zu uns, wie wir das im Galaterbrief schon gehört haben. Unter Segen kann man auch verstehen oder versteht man auch den Zuspruch von Heil, Schutz, Glück, Erfüllung des Lebens. In diesem Sinn bitten wir Gott um Segen und wünschen uns gegenseitig Gottes Segen. Und wir sollen diesen Segen empfangen. Gott möchte uns segnen. Es ist ihm eine Freude, es ist ihm eine Lust zu segnen, so lesen wir in der Bibel. Und wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir in seinem, wenn sein Geist in uns wohnt, dann ist das genauso für uns auch eine Freude zu segnen, andere Menschen zu segnen. Dritte Verheißung: Ich will deinen Namen groß machen. Gott will Abrahams Namen groß machen. Denken wir in diesem Zusammenhang zurück an den Turmbau zu Babel. Wie hieß es da? Und sie sprachen: Wohlan, lass uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. 1. Mose 11, Vers 4. Wenn Menschen sich einen Namen machen wollen, zumal noch in Auflehnung gegenüber Gottes Geboten, wie in diesem Fall, so endet dieses in einem Desaster. Auch Abrahams Name wird nicht groß durch Abrahams Wollen oder Werke oder Frömmigkeit, sondern durch Gottes Gnade. Und auch hier wollen wir nicht bei Abraham stehen bleiben, sondern über ihn hinausblicken auf den Namen, der über alle Namen ist, auf Christus. Denn in seinem Namen vollendet Gott sein Erlösungswerk. Und durch seinen Namen dürfen wir in Gottes Bund treten. Die vierte Verheißung: Du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Alle Nationen, die auf der Erde leben, ohne Ausnahmen, sollen gesegnet werden. Durch Abraham kommt der Segen Gottes, von dem wir eben schon gehört haben, auch auf andere. Erst in Christus sehen wir die Erfüllung dieser Verheißung. Und nur mit Blick auf Christus können wir sagen, dass wir in Abraham gesegnet sind. Wie ich schon sagte, Segen bedeutet Zuspruch von Heil, Schutz, Glück und Erfüllung des Lebens. Dieser Segen ist allumfassend und betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Das Wichtigste ist aber das ewige Heil. Was nützt mir, wenn ich Hunger leide und ich zu essen bekomme, aber für ewig verloren gehe? Der materielle, soziale oder familiäre Segen flankieren und sollen in dem ewigen Segen münden. Vielfach haben christliche Werke und Gemeinden heute sich auf das soziale und wohltätigen Segen zurückgezogen und ja, nicht über ewiges Leben und über Verdammnis reden. Wir müssen aber sagen, die Bibel sagt das ganz deutlich: Über allem steht der Segen als das Heil, das ewigen Bestand hat. Und all diesen anderen Segen, natürlich ist das dramatisch, wenn Menschen Hunger, wenn Menschen kein Dach über den Kopf haben und andere Schwierigkeiten zu ertragen haben. Und da haben wir den Auftrag zu helfen und zu segnen. Aber das Ganze soll dazu führen, dass der eigentlich und das Wichtigste zum Tragen kommt, dass Menschen für die Ewigkeit gesegnet werden. Die fünfte Verheißung: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Vers 3. Der Herr redet hier mit Abraham wie mit einem Freund. Deine Freunde sind meine Freunde, deine Feinde sind meine Feinde. Aber auch hier dürfen wir nicht bei Abraham stehen bleiben. Nicht jeder, der sich auf Abraham beruft, ist deshalb von Gott gesegnet. Das mussten sich schon die Pharisäer und die Schriftgelehrten vor 2000 Jahren von Jesus sagen lassen. Und das müssen auch heute alle hören, die Abraham als ihren Vater oder als ihren bedeutenden Propheten oder Religionsstifter verehren. Alle Verheißungen, die wir eben betrachtet haben, kommen denen zu, die Abrahams Glauben an Christus teilen, indem sie sich letztlich alle erfüllen. Ich möchte einiges zur Anwendung sagen. Also, was können wir konkret für uns mitnehmen heute? Wir sind seine Nachfolger, wir sind Christi Nachfolger, stehen im Erbe Abrahams. Wir teilen den Glauben Abrahams an Christus. Abraham schaute voraus und schaute gläubig auf Christus. Wir stehen danach und schauen zurück, das, was Christus für uns getan hat. Die Frage ist, wenn wir denn das für uns persönlich in Anspruch genommen haben, was ist unser Auftrag? Was möchte das Gott, dass wir tun? Was möchte Gott, dass wir tun? Und da ist der Missionsbefehl: Ihr werdet meine Zeugen sein. Gleich zu Beginn, nachdem Jesus das Erlösungswerk vollbracht hatte und gen Himmel fahren wollte, sagte er das zu seinen Jüngern: Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. In Wort und Tat. Und da haben wir uns immer wieder die Frage zu stellen: Wo und wie will Gott mich gebrauchen? Das ist ein Befehl, der nicht an irgendwelche Experten geht, nicht an eine Elite, nicht an diejenigen, die gut reden können, sondern an uns alle. Natürlich haben wir alle unterschiedliche Aufgaben, aber Gottes Herzensanliegen ist, dass alle Menschen das Evangelium hören, und er lädt alle ein. Und es ist unfair, wenn es Menschen gibt, die nie die Chance hatten, glaubhaft, mit Überzeugung, das heißt mit Wort und Tat, das Evangelium zu erkennen. Weil Menschen gerettet werden sollen, deshalb sollen wir diesen Auftrag wahrnehmen, ernst nehmen. Mache zu Jüngern alle Nationen. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern und auch zu uns sagte. Und damit Menschen aus allen Nationen ihn anbeten, die Ehre Gottes. Gott sitzt auf dem Thron und ihm allein gebührt die Ehre. Wir haben das heute gesungen: Würdig ist das Lamm. Und diese Schar der Menschen, die Jesus als das Lamm Gottes anbeten, diese Schar soll wachsen. Das ist das, was Gott will. Was ist der Inhalt der Berufung für uns heute? Ich möchte als erstes, wie wir das auch schon gehört haben, es geht um Reife und Heiligkeit in unserem Charakter, in unserem Sein. Wenn Gott uns ruft, dann ist das nicht das Wichtigste, wo wir seine Boten sind, sondern wie wir. Unser Wesen ist das Wichtigste, weil das, was wir in unserem Charakter sind, ist viel bedeutender als das, was wir wissen, als das, was wir besitzen oder das, was wir können. Unser Wesen, diese Christusähnlichkeit, wenn wir von Berufung sprechen, dann ist das das Allerwichtigste, dass wir Tag für Tag dieser Berufung nachjagen, Christusähnlicher zu werden. In unserem Charakter, in unserem Herzen reif und heilig zu leben, damit die Menschen, die auf uns schauen, uns sehen, Christus erkennen können. Egal wo auf dieser Welt. Das ist erstmal die Grundlage, das ist mal das Wichtigste. Dann kommen aber auch ganz konkrete, und ja, Gott ruft auch ganz konkret, wir haben Beispiele im Alten Testament, im Neuen Testament, aber auch in der Kirchengeschichte und auch heute, denke ich, wir können alle davon zeugen. Ich möchte ein Beispiel von Nehemia zitieren. Nehemia erfuhr, als er in Gefangenschaft war, erfuhr er durch Hanani, dass sein Volk in Jerusalem in Schmach und in großem Unglück ist. Das hat ihn dermaßen berührt, weil sie waren den Feinden ausgeliefert. Sie hatten keine Mauer um die Stadt Jerusalem. Und als sie dann später die Mauer bauten, hatten sie in einer Hand die Kelle und in der anderen Hand die Waffe. Also ihr Leben stand täglich auf dem Spiel. Und er war so bewegt, dass er tagelang weinte und fastete. So lesen wir dort. Und dann betet er zu Gott. Und am Ende des Gebets wird ihm gewahr, ich bin ja der Mundschenk des Königs. Er war so ergriffen von der Not und von dem Auftrag Gottes. Und dann ist er einen ganz natürlichen Weg gegangen. Es war kein Zufall, dass Gott ihn als Mundschenken gestellt hatte. Er hat eine Beziehung zum König und Gott verwendete das. Also was ich sagen will, wenn Gott uns in seinem Reich gebraucht, dann ist das oft ein ganz natürlicher Prozess, ein ganz natürlicher Weg. Ich schaue zurück, was hat Gott schon alles geschenkt? An Beziehungen, an Erfahrungen, an Gaben. Und das ist so das Erste, was wir immer wieder sehen, was Gott auch gebraucht. Gott kann manchmal auch Übernatürliches schenken, das erleben wir auch. Aber das ist hier, während er betet, sagt er, ich werde zum König gehen und werde ihm dieses Anliegen sagen, denn ich bin ja der Mundschenk des Königs. Also er war ganz nah dran, immer da, wenn er gegessen hat und dreimal am Tag isst man in der Regel. Und er war immer da irgendwie in der Nähe und hatte eine gute Beziehung. Und wir wissen ja später, dass dieser König ihn dann auch segnete mit allem Hab und Gut und er zog. Und in 42 Tagen konnten sie die Mauer Jerusalems bauen. Ein unglaubliches Ding. Ein zweites Beispiel, das mich fasziniert, ist Esther. Ich habe mir gerade diese Tage nochmal das Buch Esther durchgelesen. Und sie kommt ja zu dieser Ehre, Königin zu werden durch ihre Schönheit. Gott hat ihr eine besondere Schönheit gegeben und sie wird zur Königin. Und dann kommt es aber darauf an, als es dann darum ging, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen, hätte sie sagen können, nee, das mache ich jetzt nicht. Mir geht's gut hier, das riskiere ich nicht. Wenn wir das lesen alles dort, dann war dieser Eintritt zum König, ohne dass man gerufen wird, lebensgefährlich. Es war 50-50. Es hätte sein können, dass der König sie hätte sterben lassen, aber der König streckte das Schwert aus und sie wurde akzeptiert mit ihrer Bitte. Sie sagte, ja, komme ich um, dann komme ich um. Ich fand das schön, dass die Schönheit, heute wird oft die Schönheit genutzt, um auf Instagram zu posten. Und sie aber hatte diese Schönheit, die Gott ihr geschenkt hat, verwendet, um ihr Volk zu retten. So kann man das zusammenfassen. Merken wir, egal was das ist in unserem Leben, die Schönheit, die Stärke vielleicht, die Muskeln, die Größe, die kleine Größe vielleicht, was auch immer, alles kann Gott verwenden, kann Gott gebrauchen, um ihm zu dienen. Und so könnten wir viele Beispiele aus der Bibel. Ich kenne einen Mann, der eine Firma hat mit ca. 500, 600 Mitarbeitern. Einer so wie wir, so wie du und ich. Der wurde als Kind adoptiert, noch in der ehemaligen Sowjetunion, kam als kleines Kind hierhin. Und ist quasi so als Waise oder als adoptiertes Kind in einer Familie aufgewachsen, zu Kinderstunden gegangen. Und Gott hat ihn so gesehen, dass er eine große Firma mittlerweile hat. Ist noch recht jung. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, wenn ihr mir verspricht, bei 12 Nations, jedes Jahr ein neues Kinderheim zu bauen, gebe ich euch jedes Jahr 100.000 Euro. Und das tut er seit einigen Jahren. Jedes Jahr diese versprochene Summe stellt er zur Verfügung. Und vielen Kindern konnten wir schon helfen. In Malawi, auf der Krim, in Nepal bauen wir gerade was. Und viele andere Projekte sind geplant. In Kirgisistan ist etwas gebaut worden. Also man kann sagen, seine Berufung war, eine Firma zu gründen. Und Gott hat, und immer wieder, als ich mich bei ihm bedankt habe, hat er mir gesagt, du, das ist ein Vorrecht für mich. Gott hat das geschenkt. Das ist mein Beitrag. Ihr macht das und ich mache das. So baut Gott sein Reich. Bibelstand vielleicht, damit die Menschen in Beul das Evangelium hören. Ja? Und du gehst da und stehst dort und bist einfach da und weißt nicht, was auf dich zukommt, wenn die Menschen kommen. Werden sie dich ablehnen, werden sie dich annehmen? Dann ist das eine Berufung. Dann ist das gut, dass du das machst. Kindergottesdienst. Jetzt sind gerade die Kinder oben. Ja, es ist für sie zu anstrengend. Die verstehen das oft nicht, die Kleinen. Und wenn es dort ihnen kindgerecht gesagt wird, und wir alle können besser zuhören, so kann ganz praktisch Berufung sein. Es geht nicht um die Größe. Es ist Treue im Kleinen. Wenn wir über den Inhalt der Berufung sprechen, also haben wir gesagt, es ist Reife, es ist Heiligkeit, es ist ganz praktisch, dass wir gehorsam sind, dass wir vertrauen. Missionsarbeit im weitesten Sinne, für mich ist Missionsarbeit genauso wie Gemeindearbeit, ja. Wir haben das irgendwie im Laufe der Geschichte, ist Gemeinde und Mission also ein bisschen separiert. Das ist nicht richtig. Wir alle sind im Reich Gottes und Mission ist ein Teil davon. Missionsarbeit ist eine stark angefochtene Arbeit, weil man Menschen aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausreißt. Ganz zum Missfallen des Teufels. Dafür muss unser Vertrauen bewährt und tief verwurzelt in Jesus sein. Als Gesandter Gottes muss man auch in schwierigen Situationen auf Gott vertrauen lernen. Das Vertrauen äußert sich im Gehorsam Gott gegenüber. Als Missionar ist man besonders gefordert, eine intensive Vertrauensbeziehung zu Jesus zu haben, weil es hier um eine geistliche Dimension geht, für die wir geistliche Mittel benötigen, wie Gebet, wie Fasten, wie Gottvertrauen. Des Weiteren äußert sich dieses tiefe Vertrauen zu Gott, wenn man gelernt hat, geduldig zu sein. Auf dem Weg zum Ziel brauchen wir viel Geduld, miteinander, aber auch mit sich selbst. Es geht nur Schritt für Schritt. Wenn wir aus der Vogelperspektive manchmal schauen, klingt das sehr spannend. Im Alltag ist das oft sehr mühsam. Und hier ist es wichtig, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dass wir nicht aufgeben, dass wir Geduld an den Tag legen. Wenn Gott sagt, gehen, dann gehen wir gehorsam. Wenn Gott sagt, warten, die Füße stillhalten, dann halten wir die Füße still. Ohne aufzugeben. Das bedeutet ständiges Leben im Vertrauen auf Christus. Unsere westliche Kultur ist geprägt von dem Jetzt sofort haben wollen. Alles ist machbar. Wir sind eine sehr ungeduldige Gesellschaft. Gott will aber, dass wir auf ihn warten und manchmal auch bereit sind, Schmerz und Nachteile zu ertragen. Das fällt uns heute schwer, gerade in einer Wohlstandsgesellschaft. Es gibt für alles ein Medikament, Schmerzmittel etc. Schmerz zu ertragen ist nicht mehr inne. Wir haben für alles eine Lösung. Ich glaube, Gott will aber, dass wir lernen, auch mal Nachteile und auch mal Schmerz auszuhalten, um am Ende noch viel größere und geistliche Frucht zu bewirken. Hierfür ist eine enge Gemeinschaft mit Gott und tiefes Vertrauen notwendig. Im Jahr 2008, kurz nachdem wir als Familie von einem einjährigen USA-Aufenthalt zurückgekehrt waren, wurden wir gebeten, von Schloss Holte-Stuckenbrock damals nach Bonn umzuziehen, um bei Two All Nations oder damals noch ICW zu arbeiten. Unsere 7 Kinder waren alle noch nicht verheiratet, sodass Helene und ich zunächst mit den Kindern redeten. Für uns war klar, dass wir nicht nach Bonn umziehen werden, wenn dies für die Kinder nicht zumutbar sein würde. Sie waren gerade noch dabei, sich ihren Herausforderungen zu stellen, um der Schule wieder in der Schule wieder Anschluss zu finden. Unsere größte Sorge war, dass wir den Kindern zu viel abverlangen würden. Sie waren in der Schule und in der Nachbarschaft gut vernetzt und auch in unserer Gemeinde bestand eine hervorragende Kinder- und Jugendarbeit. Wir machten uns große Gedanken darüber, wie es denn in der neuen Schule sein würde, im neuen Ort. Werden sie eine neue Gemeinde finden, oder werden wir eine neue Gemeinde finden, werden sie geistlich wachsen können. Viele andere Sorgen plagten uns. Nach einem halben Jahr Gebet und Bedenkzeit haben wir uns zusammengesetzt, als Familie zu Hause. Und das war der 1. Januar 2009. Ich erinnere mich sehr lebhaft daran. Und wir haben die Kinder gefragt, ob sie jemals bis dahin die Führung Gottes in unserem Leben als nicht gut empfunden haben. Da kam prompt die Antwort von allen, wir waren uns alle einig, nein, bis dahin war die Führung Gottes in unserem Leben immer gut. Sie hatten keinerlei Vorwürfe Gott gegenüber, keinerlei Zweifel. Dann schlugen wir ihnen vor, heute diese Entscheidung zu treffen, nach Bonn umzuziehen und dann aber intensiv dafür zu beten, dass wenn für irgendeinen von uns dieser Umzug nicht zum Guten sein sollte, dass Gott es nicht zulässt. Und damit waren alle einverstanden. Wir waren uns klar, und ich sagte es auch den Kindern, Gott möchte mich beim Missionswerk haben, aber das heißt nicht, dass er nicht auch an euch gedacht hat, alle. Und so haben wir im Vertrauen auf Gott diese Entscheidung dort getroffen am 1. Januar 2009. Und es gab genug Möglichkeiten, das quasi nicht geschehen zu lassen. Es gab genug Hürden. Wir suchten ein Haus. Wir lernten in der Zeit hier diesen Hauskreis kennen und einige von euch halfen uns mit dabei, im Haus zu suchen. Und es schien nicht zu klappen. Und erst auf dem letzten Drücker quasi im Mai fanden wir ein geeignetes Haus. Wir unterschrieben im Mai den Vertrag und pünktlich zum ersten Ferientag bekamen wir die Schlüssel überreicht. Wir konnten 6 Wochen das Haus renovieren. Viele von euch haben da tatkräftig mitgeholfen. Und wir konnten pünktlich zum Schulbeginn einziehen. Heute nach 13 Jahren empfinden wir das als Führung Gottes, als wunderbare Führung Gottes. Das wussten wir vor 13, 14 Jahren nicht, als wir davor standen. Wir wussten nicht, was wird das mit uns machen? Was wird das mit unseren Kindern machen? Heute schauen wir dankbar zurück. Und diese Erfahrung gibt uns Mut, neue Glaubensschritte zu gehen. Es gibt uns Mut zu vertrauen, dass Gott gut ist. Und immer diese Haltung, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, dann lass es nicht zu. Wir sind offen dafür. Wir wollen nicht mit dem Kopf durch. Wir wollen nicht eigene Wege gehen, sondern wir wollen deinen Weg gehen. Wir wollen das tun, weil das Beste ist. Sein Plan ist vollkommen und gut. Der nächste Punkt, über den ich noch sprechen will, ist Leidenschaft und Leidensbereitschaft. Das ist das, was damit zusammenhängt. Wenn wir der Berufung Gottes nachgehen, so wie Abraham, wenn wir das Leben Abraham schauen, dann war das auch nicht alles glatt. Da gab es viele Herausforderungen. Es gibt viele Aspekte. Wahrscheinlich der wichtigste aber ist, dass Gott uns durch Leid erziehen will. Warum also Leid? Und ich fand das interessant, Leidenschaft und Leidensbereitschaft. In beiden Worten ist dieses Wort Leid drinnen. Wer anderen helfen will, dem muss zuerst geholfen worden sein. Um selbst zu trösten, musst du getröstet worden sein, musst du den Trost Gottes erlebt haben. Erst dann kannst du trösten. Manchmal ohne Worte kann man trösten. Geistliche Reife und Autorität erlangt man nicht durch Studium, sondern durch geistliches Leben inmitten von Leid und Herausforderungen, inmitten von Versagen, inmitten von Isolation. Es fällt uns schwer in dem Moment, aber dort werden brauchbare Werkzeuge angefertigt. Das ist unabhängig davon, ob wir im Heimatland bleiben oder im Ausland sind. Es hat etwas mit unserer Bereitschaft und Hingabe zu tun. Gott wird uns niemals, das möchte ich nochmal deutlich sagen, Gott wird uns niemals zwingen, dazu etwas zu tun. Aber wenn er sieht, dass wir ihm dienen wollen, dann macht er uns fähig. Dann investiert er in uns. Dann geht er mit uns diesen Weg und bereitet uns vor und macht uns fähig, anderen zu dienen, anderen zu helfen. Ich fand diesen Aspekt von Leidenschaft, und das ist wichtig, dass wir sind in der Wohlstandsgesellschaft natürlich sehr stark gefordert, dieses Feuer am Brennen zu halten. Ja, das ist, glaube ich, in einer anderen Situation etwas einfacher, wenn ich an die Ukraine denke beispielsweise. Da ist jetzt so viel Not, so viel Elend. Gleichzeitig hören wir, wie viel Gott dort tut, mitten im Krieg. Wie die Gläubigen dort ein mutiges Zeugnis sind. Und wir haben von Deutschland aus gute Möglichkeiten, das zu unterstützen, zu helfen. Aber wir sind hier gefordert oder herausgefordert, es geht uns gut und unsere größte Gefahr ist einzuschlafen, ja, weil es uns so gut geht. Und da gefällt mir eine kurze Andacht von Axel Kühner, den vielleicht einige kennen. Er schreibt hier über das Feuer. Es gibt viele Feuer. Wir kennen die Glut der Leidenschaft, lodernden Zorn, glühenden Hass, brennenden Eifer, feuriges Temperament. Alle Feuer haben eines gemeinsam. Sie lassen schmutzige und graue Asche zurück. Menschen brennen vor Begeisterung, werden vom Feuer der Leidenschaft entfacht, erglühen im Zorn und Eifer, lodern im Idealismus oder vor Wut und Hass. Aber alle diese Feuer verbrannten schließlich die Menschen und ließen Asche zurück. Und das ist nicht das, was Gott will. Es gibt ein Feuer, das Menschen in Brand steckt, ohne sie zu verbrennen. Das Feuer der Liebe Gottes entfacht, aber verzehrt den Menschen nicht. Gottes Liebe lässt den Menschen zu einer hellen Flamme des Lebens aufleuchten. Aber es bleibt keine Asche zurück. Das hat Mose schon damals in der Wüste erlebt. 40 Jahre hütete er die Schafe seines Schwiegervaters. Wie oft hatte er einen Dornbusch von der Sonnenglut entzündet, brennend, zu Asche werden sehen. Aber eines Tages war es anders. Der Busch brannte und verbrannte nicht. Das war die Wirklichkeit Gottes, die anders ist als alle Feuer dieser Welt. Mose bog ab von seinem Weg und begegnete Gott und der Berufung seines Lebens. Wenn uns Gott mit seiner Liebe anzündet, mit dem Feuer seines Geistes brennend macht, dann verbrennen wir nicht, sondern werden zu einer lodernden Fackel der Hoffnung und der Freude. Leidenschaft ja, Feuer ja, aber Gottes Leidenschaft nutzen. Wenn das unsere Berufung ist, wenn das ist das, was Gott in uns hineinlegt. Wir haben manchmal so eine Leidenschaft entwickeln wir, um selbst gut dazustehen, um eigene Ziele zu verfolgen. Dann passiert es am Ende, dass wir Asche hinterlassen. Aber wenn wir uns von Gott führen lassen, von Gott gebrauchen lassen, dann ist das ein Feuer, das brennt und niemals verbrennt und keine Asche und Schutt hinterlässt. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen. Paulus spricht davon, dass er ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen ist, in Römer Kapitel 1. Paulus' Gefühl, in der Schuld Jesu Christi zu stehen, bestimmte sein Leben. Und er setzte es ganz dafür ein, das zum Ausdruck zu bringen. Fühle ich mich ihm, Jesus, also verpflichtet, jeden Menschen zu erreichen, der von ihm noch nichts weiß, ihn zu erreichen mit Wort oder ohne Worte, manchmal einfach mit Taten. Wenn ich ihm gehöre, das ist die Frage. Ist es meine erste Pflicht, meine Ehre, Christus meine Schulden zu bezahlen? Alles, was in meinem Leben irgendwie Wert hat, verdanke ich Jesus Christus, der mich erlöst hat. Ist das deine Haltung, die Haltung deines Herzens? Alles, was in meinem Leben irgendwie Wert hat, verdanke ich Jesus Christus, der mich erlöst hat. Tue ich etwas, damit er seine Erlösung im Leben anderer wirksam machen kann? Das kann ich nur dann, wenn der Heilige Geist mir dieses Gefühl des Verschuldetseins gibt. Wir sind Sklaven Jesu. Paulus sagt, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Für uns hat jemand bezahlt und wir gehören nicht uns selbst, wir gehören Christus. 1. Korinther 6. Wir sollten aufhören, um die Erfüllung unserer Wünsche zu beten, sondern um die Erfüllung unserer Sendung, unserer Mission. Es gibt kein größeres Glück, als das zu tun, wozu wir bestimmt und berufen worden sind. Christen sind ein Volk auf dem Weg, nicht ein Volk, das gemütlich sich eingerichtet hat und für sich selbst lebt. Gott segne uns dabei. Amen.